begrüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Mein Name wurde schon gesagt, Nico Enz. Bin in der Mennoniten-Brüdergemeinde auch hier in Halle zu Hause und möchte auch von da ganz herzliche Grüße euch weitergeben. Grüße nehme ich mit, werde ich dann laut sagen. Das Ziel im Fokus. Merken wir uns mal das Bild. Das Bild passt sehr gut. Das Ziel im Fokus ist das Thema dieser Predigt. Und ich hoffe, es ist nicht nur das Thema dieser Predigt, sondern es wird zum Thema unseres Lebens. Ziel im Fokus zu haben und nicht ziellos durch das Leben zu gehen. Wir waren vor einigen Jahren mal in der Schweiz zu einer Freizeit mit der Familie und haben dort ganz unterschiedliche Familien getroffen. Es war so ein christliches Freizeitheim und die meisten von denen kannten wir nicht. Und am Ende kam eine schöne Idee, lass uns doch mal ein gemeinsames Foto machen. Und wir hatten eine gute Kamera mit dem Stativ. Und ich sagte, ich kann das sogar hier vom Smartphone aus steuern und auslösen. Das heißt, alle können aufs Foto. Und haben wir dann auch so gemacht. Hat wohl auch geklappt. Und dann wollte ich dann, als wir zu Hause waren, allen das Foto schicken. Und dann sehe ich, der Fokus auf dem Bild ist auf dem Hintergrund und die Personen sind unscharf. Das Traurige war, wir können es jetzt ja nicht nochmal hinstellen. Die sind ja alle weg und ich auch. Ja, das war schon irgendwie schade und dann hatte ich das auch dann in die Mail dazu geschrieben. Tut mir leid, aber ist so. Aber ich dachte, wie bitter wäre das doch. Man hatte einmal ein Leben und hat den Fokus falsch gesetzt und merkt das. Schade. Der Fokus war auf dem Hintergrund, auf Nebensächlichem. Ich denke, von dem Gebäude, das da im Hintergrund war, ich habe es mir gestern tatsächlich nochmal angeguckt, das Foto. Von dem Haus gibt es ganz viele Bilder, aber von uns ja nicht mehr. Schade. Der Fokus im Mittelpunkt, das Ziel im Fokus. Der Bibeltext, Philipper 3, Abvers 12. Philipper 3, Abvers 12. Da sagt Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Paulus spricht hier über die Neuausrichtung in seinem Leben, nachdem ihm Christus bei Damaskus begegnet ist, vor Damaskus. Über seine neue Haltung, über seine neue Gesinnung, dieser Begriff, den finden wir im Philipperbrief so oft, Gesinnung, das ist die Denkweise. Und ich glaube, das hat mit unserem Fokus zu tun. Wo ist mein Denken? Das ist die Gesinnung, das ist die Denkart. Er hatte einen neuen Fokus im Leben und diese Verse, die sind sehr praktisch. Die fordern gewissermaßen heraus, beziehungsweise Paulus sagt, wie er lebt. Es geht hier nämlich um ganz wichtige Fragen. Wo gehen wir hin? Was kommt nach diesem Leben? Und wenn das geklärt ist, was ist unser Ziel? Wie richte ich mein Leben aus? Weil da von dem Ziel hängt doch meine Richtung ab. Wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir doch nicht einfach erstmal los und gucken dann, wo wir eigentlich hin müssten. Vielleicht macht das jemand so, ich nicht. Aber zielbewusst und zielorientiert durchs Leben zu gehen, das hat Qualität. Und nicht planlos durch das Leben schlendern. Dann werden wir auch genau da ankommen. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Was meint er damit? Wir sind hier nämlich mitten im Text. In den Versen davor, wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Ab Vers 4 spricht er nämlich davon, ganz viele gute Werke, die Paulus aufzuweisen hatte, ja früher, als er noch als Pharisäer unterwegs war und ja, er erzählt da über einiges und was er sich so einbilden könnte, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, das hat er ja vorhin alles beschrieben, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens und jetzt kommt das Ziel, Vers 10 bin ich, und um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und dann nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder vollendet wäre. Paulus sagt, diese eigenen Leistungen, auf die er sich sonst vielleicht früher mal was eingebildet hat, die bringen mir gar nichts. Die Gerechtigkeit, das hat mir gar nichts gebracht. Ich habe erkannt, dass man durch Christus gerecht wird. Und das Ziel, auf das er jetzt sein neues Leben ausrichtet, ist die Gleichförmigkeit mit Christus und am Ende die Gemeinschaft, also letztlich die Auferstehung und das am Ende wirklich das Sein bei Christus, ihn zu sehen. Er sagt, ich bin noch nicht angekommen. Die Gleichförmigkeit mit Christus, dass ich so ähnlich werde wie er, das hat mit Wachstum zu tun. Dieses Zwischenziel, das Leben ist ja auch wie bei kleinen Kindern. Am Anfang haben sie noch nicht viel zu sagen. Vielleicht reden sie viel, aber sie haben noch nichts zu sagen. Und auch keine Entscheidungen zu treffen. Und die müssen an die Hand genommen werden. Und man sagt ihnen, jetzt geht es so, jetzt fahren wir zu Oma, jetzt machen wir das. Größere Kinder, nun, die sind schon ein bisschen erwachsener. Da erwartet man ja auch was anderes. Und Paulus, der ist schon gereift. Nachher in Vers 16 erwähnt er nochmal, die wir gereift sind. Und Paulus kannte diesen Kampf, dieses Wachsen, dieses Reifen. Und er wusste wahrscheinlich auch um Niederlagen in seinem Leben. Und vielleicht könnte man sagen, ja, das ist ja so ein endloser Kampf. Wer kann da noch weitermachen? Aber er sagt, er gibt nicht auf. Er sagt, nein, ich habe es noch nicht erlangt. Und wenn Paulus noch nicht, dann wir wahrscheinlich auch noch nicht. Ich arbeite aber darauf hin. Und wie sieht das aus? Vers 12, die zweite Hälfte. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Von Christus Jesus ergriffen. Jesus hat gerufen. Bei Paulus war es vor Damaskus. Er hat ihn aufgehalten. Bei uns war es wahrscheinlich anders. Bei mir war es anders. Aber letzten Endes war es das Gleiche. Christus hat gerufen. Wie es in Epheser 4, Vers 1 steht, so ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Christus hat gerufen und meine Antwort war, dass ich ihm geglaubt habe. Ich bin umgekehrt von dem alten Leben, habe Buße getan, habe eine Umkehr vollzogen und ich glaube ihm und nicht mehr meine Selbstgerechtigkeit und Paulus hatte ganz viel davon. Nein, das nicht, sondern ich werde durch Christus gerettet. Christus hat gerufen, ich habe auf ihn gehört. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus ruft uns nicht nur zur Bekehrung, sondern auch zum Bleiben in ihm. Er ruft uns zur Nachfolge. Und das prägt unseren ganzen Alltag, dieses Nachfolgen ihm. Mir ist persönlich ein Vers aus Kolosser 2, Vers 6 immer wieder wichtig. So wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Christ werden und Christ sein ist sehr ähnlich. Wie werde ich Christ, ich glaube? Wie bin ich Christ, ich glaube? Täglich, ich vertraue dem Herrn. Und wenn Dreck reinkommt, Sünde reinkommt, ja, dann bekenne ich sie. Das Gleiche wie bei der Umkehr. So wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und dazu werden wir aufgerufen. Ich jage, damit ich das ergreife, wofür ich ergriffen worden bin von Christus. Ja, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Christus-Ähnlichkeit. Wie viel Ähnlichkeit haben wir mit Christus? Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, dass ich am Ziel ankomme. Der Herr hat uns letzten Endes zur Gemeinschaft mit ihm berufen. Und bei der Auferstehung werden wir einmal an diesem Ziel sein. Aber jetzt erleben wir Gemeinschaft mit ihm, die aber auch von diesem Wachstum, dem Reifen und dem Zunehmen geprägt ist, was ich eben erwähnte. Und jetzt möchte ich Christus ähnlich werden. Und davon ist die Bibel voll. Wir werden immer wieder dazu aufgerufen, Christus ähnlich zu sein. Gerade Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann kommt der Christus-Hymnus, der beschreibt, wie Christus war und ist. Es ist kein passives Warten. Christsein ist nicht passiv. Dann setze ich mich hin und warte jetzt, dass ich irgendwann mal abgeholt werde in den Himmel. Christsein ist aktiv. Das ist nicht einfach nur Sitzen, das ist ein aktives Jagen. Ein Tourist hat kein Ziel. Wenn er einfach so eine Stadt anguckt und das, was er sieht, das sieht er dann halt. Aber man kann so einfach durch die Gegend schlendern. Aber ein Christ ist jemand, der jagt. Das hat mit Zielstrebigkeit zu tun, das hat mit Kraft zu tun, das hat mit einem Fokus zu tun. Dass ich weiß, wo ich hin will, und die anderen Dinge, die dürfen ruhig unscharf bleiben. Leider kenne ich das von mir und auch von anderen, dass man da manchmal auf so ein Minimalprinzip umstellt. Also, dass man mit möglichst wenig Aufwand Christ sein möchte. Aber das ist viel zu schade, weil dann erlebt man nicht diese Fülle, die Gott uns bereithält. Sportler fragen sich, also wenn jemand wirklich Sport interessiert ist, der wird nicht sagen, ja, was muss ich denn alles machen? Sondern der wird sein Maximales rausholen. Und wie sind wir eingestellt? Ich weiß, in der Schule, da mussten wir einmal fürs Sportabzeichen, es war 1,30 Meter, ich weiß nicht, in welcher Klasse, aber mussten wir rüberspringen. Und ich habe das geschafft und ich habe es nicht weiter versucht. Mir war das egal, ob ich mehr kann, weil Hochsprung mochte ich einfach nicht. Und mein Freund, der hat immer weiter probiert und immer höher. Und das ist ein Unterschied. Der eine ist dann zufrieden, ja, was muss denn sein und so eine Miene. Und der andere, der ist da richtig hinter. Ja, wie viel muss ich denn machen, damit ich ja ein guter Christ bin? Also wenn selbst diese Frage kommt, die ist ja schon arm. Wie viel muss ich denn in der Bibel lesen? Ja, in der Bibel steht eigentlich gar nicht, dass wir unbedingt lesen müssen, wie viel am Tag. Ist ja kein Gesetzbuch. Wie viel muss ich denn mit Gott reden? Denken wir manchmal aber so? Was denkt ihr, wie viel muss ich denn mit meiner Frau reden, damit wir glücklich verheiratet sind? Wie viel muss sein? Also allein wenn ich das schon sage, dann wisst ihr, da passt so einiges wohl nicht. Und das ist nicht die eigentliche Frage, nicht wie viel muss ich, sondern wie viel darf ich? Wie viel Gemeinschaft dürfen wir einfach haben? Wie viel dürfen wir uns aneinander freuen, miteinander freuen und zusammen durchs Leben gehen? Und das ist Christsein, dass wir wachsen und Christus ähnlich werden. Und das ist erfülltes Leben. Über den Wettkampf schreibt Paulus in 1. Korinther 9, der sagt, jemand, der in den Wettkampf läuft, sagt er, der lässt alle möglichen Dinge einfach weg und er wird zielstrebig auf das eine Ziel hinarbeiten und er wird ich bezwinge meinen Leib und werde alles Mögliche dran tun, damit ich das Ziel erreiche. Und so sollen wir leben. Das ist nicht krampfhaft, ich muss, sondern das ist zielorientiertes Denken und das ist schön. Erst dann ist man, glaube ich, glücklich. Wenn so ein Sportunterricht ohne Ziel, ja, macht mal irgendwas, das macht keinen Spaß. Aber wenn man Fußball spielt und sagt, da ist das Tor, da macht es Spaß. Und so ist auch ein erfülltes Leben, das muss nicht nur einfach Spaß machen, aber es hat ein Ziel und dann ist das Leben schön. Und wie viel sind wir bereit, dafür zu geben? Ich habe letztens von einem Jungen gehört, ich meine, er ist 10, mein Sohn darf mich korrigieren, jetzt auch aus dem Bekanntenkreis, und das ist der Sohn von meinem Freund, der ist 10 und isst seit Jahren keinen Kuchen, keine Süßigkeiten. Er will nämlich Fußballer werden. Seit Jahren. Und letztens hat er einmal ein Krümel genommen, weil sein Freund Geburtstag hatte. Was sind wir bereit für unser Ziel zu geben? Wie viel Heiligung muss denn sein? Wie viel Zeit muss ich denn? Ja, in Philippa, ich sagte schon, über Gesinnung wird da viel gesagt und über Timotheus wird im zweiten Kapitel geschrieben, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Und jetzt wird etwas über andere gesagt, nicht über Timotheus, indirekt auch über Timotheus. denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Trifft das auch auf mich zu? Mal ganz ehrlich, suche ich auch so das Meine oder bin ich wie Timotheus, von dem gesagt, alle anderen sind anders, aber dieser Timotheus, der sucht nicht das Seine. Er lebt nicht für sich, er lebt für Christus. Und da wir nun in echt enger Gemeinschaft sind, dann dürfen wir auf unser Ziel, und das ist eine Person, auf Christus ausgerichtet sein. Wachsen wir noch? Sind wir Jäger oder ziellose Touristen? Praktische Hinweise finden wir im Philipper, ganz viele, Kapitel 2, Abfangsvers 1. Gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Und da ist eine ganze Palette mit Dingen, dass man nicht auf das eigene sehen soll, sondern auf das des anderen. Und dann wird ein Leben hell, dann wird ein Leben froh. Erst dann, wenn man sich nicht um sich selber dreht. Nicht so wie ein Kreisel um sich selbst und am Ende fällt er um, sondern man ist orientiert auf andere und in allererster Linie orientiert auf Christus. Ein Leben als Christ ist ein bewusstes Leben. Die Bibel kennt kein Christenleben, das sich einfach auf einem Punkt befindet. Ich habe mal eine Karte bekommen zum Geburtstag von meinem Freund. Da stand drauf, das Christenleben ist wie Fahrradfahren. Wenn man stehen bleibt, fällt man hin. Und wer schon mal Fahrrad gefahren ist, der weiß es. Ich vergesse, was da hinten ist. Ab Vers 13 wird er ganz praktisch. Er sagt, was meine ich, wie mache ich das? Ich vergesse, das muss ich doch mal erstmal, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist. Er vergisst seine Selbstgerechtigkeit, das, was er sich früher mal eingebildet hat, wie gut er doch eigentlich war. Gut, für seine Abstammung konnte er jetzt nicht ganz so viel, aber für das andere, da war der eifrig. Aber er sagt, ich achte es sogar für Dreck, weil wenn ich mir darauf was einbilde, dann ist mir Christus nichts mehr nütze. Ich vergesse das. Aber wir dürfen noch etwas vergessen. Er durfte seine Sünde vergessen. Er hat die Gemeinde verfolgt. Das durfte er vergessen. Warum? Ihm wurde es vergeben. Und das ist etwas, was wir auch dürfen. Wenn uns vergeben ist, dann muss uns das nicht mehr einholen. Wenn wir zu Gott gekommen sind und ihm unsere Sünden gebracht haben, unsere Schuld bekannt haben, in Ordnung gebracht haben, dann dürfen wir eins wissen, uns ist vergeben. Und er gräbt es nicht wieder aus und sagt, aber weißt du noch damals? So ist Gott. Ich vergesse, was da hinten ist. Meine Schuld muss mich nicht drücken, denn du trägst sie all auf deinem Rücken. Manchmal ist es aber so, dann liebäugeln wir mit Dingen, die uns früher Spaß gemacht haben. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Also Dinge, die eigentlich nicht so gut waren, aber man denkt da immer wieder drüber nach und denkt, wie wäre das eigentlich? Sagte mal jemand, es brauchte eine Nacht, um Israel aus Ägypten herauszuholen, aber es brauchte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszuholen, aus ihren Köpfen. Immer wieder sagten sie, ja, damals in Ägypten, da hatten wir ja Melonen, da hatten wir Zwiebeln und die vergessen, dass sie in der Gefangenschaft waren. Aber kennen wir das auch, dass man manchmal auf einmal so einen Gedanken hat, ja, wie schön wäre das doch. Aber haben wir denn vergessen, die Sklaverei, die damit verbunden war? In 2. Timotheus 2, Vers 22, kann man sich so gut merken, ist immer nur 2. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Fliehe. Es gibt Dinge, vor denen sollen wir einfach fliehen. Also nicht uns damit lange beschäftigen, sondern weg damit. Ganz schnell weg. Und das ist die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen sollten, die uns vielleicht früher gefallen haben und die vielleicht auch unserer fleischlichen Natur gefallen würden. Aber alles, was Gottes Platz in mir streitig macht, das muss weg. Das, was man zurücklassen musste, Christi wegen, das lässt man dort, dem trauert man nicht nach. Sonst gerät es nämlich in Konkurrenz zu ihm, zu Jesus. Das können Hobbys sein, manchmal sind das sogar vielleicht gute Dinge. Aber ich kenne gewisse Dinge, die ich dann bewusst gesagt habe, nein, das mache ich nicht, weil es nimmt mir zu viel Zeit weg. Und dann lass das auch. Trauer dem nicht nach. weil meistens ist das eigentlich ein Teil von Reife gewesen, dass man gewisse Dinge nicht mehr tut. Und dann bekommt auch der Begriff Sünde eine neue oder eine gewisse Bedeutung. Sünde ist ja Zielverfehlung. Und alles, was ich tue, was nicht dem Ziel dient, ist dann Zielverfehlung. Das treibt mich weg vom Ziel. Und das sollen wir nicht tun. Wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist Sünde, Jakobusbrief. Also nicht nur einfach ein Katalog, das darfst du nicht. So leben wir als Christen nicht mehr. Wir leben aus der Gnade und wir leben zielorientiert. Und wir haben dieses Ziel vor Augen und alles, was dem nicht dient, da dürfen wir reif genug sein zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Das lasse ich, das habe ich doch bewusst gelassen. Asaf hat ja den Psalm 73 geschrieben und dann hat er sich damit beschäftigt, sagte er, ja, als ich so auf den Gottlosen sah, wie gut es ihm geht, dachte er, da bin ich fast gestrauchelt, da bin ich fast abgekommen. Er hat sich damit gedanklich beschäftigt, wie schön haben es die Gottlosen. Aber am Ende hat er gesagt, als ich aber auf ihr Ende sah, dann wurde mir alles klar, dann wollte er doch nicht mehr mit ihnen tauschen. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also einmal, ich vergesse und dann strecke ich mich aus. Was ist Ausstrecken? Also wenn ich mich jetzt da nach oben ausstrecke, dann zieht sich mein ganzer Körper und meine Hand in eine bestimmte Richtung, also dem Ziel entgegen. Das ist Ausstrecken. Das ist nicht nur einfach stehen und warten, dass das Ding zu mir kommt. Irgendein Apfel zum Beispiel am Baum, warten, bis er runterfällt. Nein, Ausstrecken ist, ich bemühe mich, also ich strecke mich aus, ich bin aktiv und so ist das Leben. Und was ist Ausstrecken? Was meint Paulus praktisch? Ich sage Ja zu den Aufgaben, die Gott mir gibt. Sicherlich kennst du das auch, dass Gott dir gewisse Dinge aufs Herz legt. Tu mal das, tu mal das. Und Ja zu sagen und das zu tun, das ist Ausstrecken, das ist aktiv sein. Ich sage Ja zu dem, was Gott möchte. Und nicht nur Ja sagen, ich tue es auch. Jesus erzählte mal dieses Gleichnis von den beiden Söhnen. Der Vater gab ihnen eine Aufgabe und der eine sagte, ja, mache ich, aber hat es nachher nicht gemacht. Der andere sagte erst, nee, mache ich nicht und hat es nachher doch getan. Das Tun ist auch wichtig. Nicht nur, wie die Pharisäer, denen Jesus das sagte, einen guten Eindruck zu machen, damit alle gut denken über mich, der tut bestimmt ganz viel, aber da, wo man mich nicht sieht, da tue ich das gar nicht. Und jage auf das Ziel zu. Auf das Ziel fokussiert. Ich jage auf das Ziel zu. Das Ziel ist, einmal bei ihm zu sein. Aber bis dahin gibt es Zwischenziele. Und als er mich rief, dann rief er mich nicht nur, um Vergebung für meine Sünden zu bekommen und es schön zu haben und Erlösung für die Probleme, die vielleicht jetzt anstehen. Er ruft mit mich, damit ich eines Tages bei ihm bin. Und haben wir das im Hinterkopf? Haben wir diese Herrlichkeit, wir hatten von einer Lesung aus Petrus gehört. Gelobt sei der Gott und Vater, der uns berufen, zu einer neuen, lebendigen Hoffnung berufen hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und deshalb ganz wichtig, dass wir darüber immer wieder nachdenken, weil dann wird uns das Ziel präsent und dann sind wir wieder fokussiert. Wenn wir das Ziel aus dem Augen lassen, dann wird es schwierig. Uns muss auch bewusst sein, dass die Menschen um uns herum Bescheid wissen, oder viele zumindest. Also wenn die wissen, das ist jemand, der sich zu Christus hält. Wahrscheinlich haben sie auch einen Eindruck davon, was Gott mag, nicht mag, je nachdem, wie ausgeprägt das da ist. Aber die werden eine gewisse Vorstellung haben, dass Gott Sünde nicht duldet. Und sie erwarten vielleicht auch Entsprechendes aus unserem Leben, von unserem Verhalten. Und jetzt könnte man ja sagen, oh, da muss ich ja aufpassen, dass mein Leben mit dem Ziel übereinstimmt. Ja, ist richtig. Aber eigentlich ist es anders. Wenn ich das Ziel im Fokus habe, dann muss ich nicht aufpassen, wie ich wirke, sondern dann darf ich so sein, wie ich bin. Also wenn ich wirklich auf das da zulaufe, auf die Tür zum Beispiel zulaufe, dann muss ich nicht überlegen, wie wirke ich, dass die anderen jetzt sehen, dass ich wirklich da hingehe, sondern ich gehe da einfach hin. Aber wenn das gar nicht mein Ziel ist und ich den anderen was vormachen will, dann wird es anstrengend. Dann muss ich überlegen, wie wirke ich. Aber Christen, die das Ziel vor Augen haben, dürfen sein, wie sie sind. Es ging ja vor einigen Wochen, vielleicht auch mittlerweile Monaten, durch die Presse von den sogenannten Klimaklebern, die sich auf die Straße kleben, aus Protest. damit die Autos da nicht durchfahren können und Flugzeuge und so weiter dann nicht fliegen. Und dann waren da welche, die erst auf der Straße waren und später aber in Urlaub geflogen sind. Und dann wurden sie ja gefragt, warum? Dann haben sie gesagt, ja, das war privat. Und dann dachte ich, kleben wir vielleicht manchmal auch hier und privat sind wir anders? Kleben wir hier in den Stühlen am Sonntag und privat sind wir anders? Das wäre doch bitter. Das zeigt von Ziellosigkeit. Arno Backhaus sagte einmal, das Lebensziel prägt deinen Lebensstil. Und wenn wir so leben, dann leben wir aufrichtig, zielorientiert, fröhlich. Wir haben etwas und nicht, also die nur so, diese Namenschristen, Scheinchristen, ja, für die ist es echt anstrengend, weil die müssen ja so tun, als ob. Man muss dann so freundlich sein, wenn man das gar nicht ist zum Beispiel. Das ist anstrengend. Aber wenn ich wirklich mich freue, einer Person zu begegnen, dann muss ich nicht künstlich grinsen. Ich freue mich einfach und das kommt auch rüber. Und wenn ich aufrichtig das Ziel vor Augen habe, dann darf ich sein, wie ich bin. Und dann darf ich auch Fehler machen. Also Fehler, die ich mache, dann bereinige ich die. Ich komme damit ans Licht. Und vielleicht denkt man, ja, aber was werden dann die anderen über mich denken, dass ich solche Fehler mache? Ja, habe ich denn einen Ruf zu verlieren? Ich bin doch Christ geworden, ich habe doch bekannt, dass ich Sünder bin. Und wenn ich jetzt Fehler mache, dann darf ich sie bereinigen und dann wieder zielorientiert weitergehen. Dieses Bereinigen ist übrigens auch gehört zum Zielorientierten. Und ich denke, wenn wir so miteinander leben, dann wird das auch den anderen Hoffnung machen, dass man sagt, ja, das tröstet mich, dass du genau wie ich Fehler machst. Aber es tröstet dann auch, wie man damit umgeht. Und ich denke, ich habe von manchen Personen schon gelernt, auch von meiner Mutter habe ich gelernt, wie es ist, dass sie Schuld bekannt hat. Und das hat sich bei mir sehr tief eingeprägt. Also wir müssen nicht so tun, als wären wir perfekt. Wir dürfen sein, wie wir sind, wenn wir aufrichtig das Ziel vor Augen haben. Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann haben wir eine ganz andere Beziehung zu den Dingen in dieser Welt, selbst bis zum Tod. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Wir wissen um das, was danach kommt. Wir gehen anders damit um, weil wir haben ein Ziel vor Augen, dieses ewige Ziel. Ich habe auch eine andere Beziehung zu meiner Arbeit, zum Geld, zu meinem Haus oder Wohnung, ganz gleich, was ich habe oder das, was mir wertvoll ist. Ich weiß um eine andere Welt. Das ist nicht die letzte Welt, in der ich lebe. Und dann gehe ich ganz anders mit den Sachen um. Aber wenn das natürlich alles ist, bei der Finanzkrise damals haben sich viele Menschen das Leben genommen, als ihnen das ganze Geld genommen wurde, weil sie hatten keine Hoffnung mehr auf mehr. Aber wohl dem, der seine Zuversicht bei Gott hat und eine ewige Hoffnung, wie es in Petrus im letzten Vers hieß, das Endziel eures Glaubens davontragt und dann die Errettung eurer Seelen. Wer dieses Ziel vor Augen hat, den kann nichts umhauen. Natürlich sind wir manchmal traurig über gewisse Dinge, die wir mit Anstrengung bekommen haben und dann nachher wurden die uns weggenommen. Das ist natürlich schwierig und traurig, aber es ist eine andere Trauer. Jagen. Jagen auf das Ziel zu. Man könnte jetzt noch 1. Timotheus 6 lesen, 11 und 12. Überspringen wir jetzt mal, aber da geht es auch, fliehe gewisse Dinge und ergreife das ewige Leben, strecke dich aus und das ist die Haltung eines Christen. Ja, am liebsten wären wir ja schon am Ziel, oder? Das ist immer am besten. Dann ist man ja schon da. Paulus ging es auch so. Auch im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwegen. Paulus hatte noch ein Ziel hier auf dieser Erde. Und deshalb hat Gott ihn noch hier gelassen. Und wenn Gott dich noch hier auf dieser Erde hält, dann hat er scheinbar noch was vor mit dir. Es gibt ja dieses Lied von Manfred Siebert, ich weiß nicht, wer es kennt, der da oben braucht mich wohl noch hier unten. Und wie ich ihn kenne, ist das für mich gut. Er weiß ganz genau und immer, was er tut. Und wenn du noch hier bist und vielleicht sagst, mit mir kann man doch nicht mehr so viel anfangen. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie früher. Ja, das weiß Gott ja. Aber trotzdem, wenn er dich hier noch hat, dann frag ihn, Herr, was soll ich tun? So wie Paulus, nach der Umkehr sagt er, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und wie darf ich ihm gefallen? Und das sind dann diese Zwischenziele, tägliche Zwischenziele, die letzten Endes zu dem Endziel führen. Und Paulus hat Ja gesagt zu der Aufgabe. Er hatte nämlich noch eine Aufgabe an den Philippern und an den anderen Gemeinden. Er hat viel für sie gebetet, aber er hat sie auch besucht. Vielleicht ist aber deine Aufgabe, ich sage jetzt mal, nur zu beten. Das ist nicht nur, das ist viel. Und vielleicht einfach jemanden zu besuchen, das ist viel. Aber vielleicht hat er ganz andere Pläne mit Gott, mit dir. Und sag Ja zu Gottes Wegen. Das ist Ausstrecken. Das ist aktives Leben. Wer dann aber, also wenn man das einfach nicht macht und das vor sich herschiebt, also ich kenne solche Zeiten, aber froh war ich da nicht. Weil wenn man nicht zielorientiert lebt, dann kann man eigentlich auch gar nicht froh sein. Wenn man, ich sag mal, jetzt Fußball spielt, aber du darfst den Ball nicht berühren, dann kann ich eigentlich nichts machen. Ich stehe da rum wie so ein Fehler auf dem Platz. Ne? Was soll ich da? Und wenn ich mein Ziel nicht erfülle, dann bin ich genauso. Und dann bin ich, das werde ich auch merken. Und deshalb, ich möchte Mut machen, Ziel im Fokus zu haben. Nicht auf den Hintergrund zu fokussieren, was sonst noch schön ist, wie bei dem Foto. Der Hintergrund war auch schön, aber um den ging es nicht. Und das Leben wird erst dann froh, wenn wir uns auf das Wesentliche, auf das Ziel konzentrieren. Natürlich entsprechend der Kräfte, dem Wissen, Leben mit Ziel und Sinn. Manche unserer Geschwister, die müssen ja Verfolgung leiden. Und in Verfolgung, dann ist es so, entweder ich muss jetzt jagen oder ich muss absagen. So ein Dazwischen, was bei uns ja geht, weil das vielleicht nicht auffällt, ist dann schwierig. In Verfolgung wirst du dich entweder entscheiden, ich sage jetzt ab oder ich jage. Und es wäre schön, wenn wir nicht erst warten, bis wir verfolgt werden, sondern einfach jetzt schon jagen. Das ist unser Charakter. Da gehören wir hin. So sollen wir leben. Jage auf das Ziel zu. Und am Ende seines Briefes, Lebens schreibt Paulus, 2. Timotheus 4, 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also uns allen, die wir seine Erscheinung lieb haben. Und das ist zielorientiertes Leben. Zielbewusst leben. Ich sagte schon, gesinnt sein wie Christus. Und Jesus war zielorientiert. Als er im Garten Gethsemane war, das war zielorientiert. Achtet doch auf den, Hebräer 12, der solchen Widerspruch von den Sündern erduldet hat, der aber das Ganze für gering achtete, weil er die Freude sah, die noch kommen sollte, das ist jetzt mit meinen Worten. Er hatte die Freude vor Augen, die daraus resultiert. Er hat sich nicht kreuzigen lassen, weil ihm danach war, ihm war überhaupt nicht danach, aber es war ein zielorientiertes Leben. Und so sollen auch wir sein, bereit sein. Jim Elliot sagte, ich ersehne mir kein langes Leben, aber ein erfülltes wie deins, Herr Jesus. Und nur ein zielorientiertes Leben kann ein erfülltes sein. Und wenn Gott Dinge zulässt in unserem Leben, dann ist das mit Ziel. Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Besten auf das Ziel hin. Nicht, dass es mir heute gut geht, dass ich genug Geld habe oder was auch immer, sondern Gottes Plan ist manchmal anders. Aber am Ende sehen wir, wie es zum Ziel führt. So ist Gott. Gott ist zielorientiert. Der Herr Jesus ist zielorientiert und wir sollen zielorientiert sein. Ziellosigkeit ist der Lebensstil von gottlosen Menschen, weil die eigentlich auch gar kein Ziel haben. Das Ziel ist vielleicht, in diesem Leben einiges zu erreichen, aber danach nicht mehr. Und das sind solche, die keine Hoffnung haben oder wie Jürgen Werther in einem Lied singt, sie steuern ihr Schiff nach der Fahne am Bug. Das ist nicht Ziel. Ich habe zwar ein Ziel, aber das ist kein echtes. Lasst uns alle, Vers 15 und 16, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Zählst du dich zu den Gereiften? Dann sollen wir so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Und erstreben, das ist Jagen, das ist zielorientiertes Denken. Das Endziel und das Zwischenziel im Fokus zu haben. Jack Stenicke singt in einem Lied, Ziel und Siegespreis vor Augen, gehen mit Jesus wir voran. Und dann, wenn wir uns das Ziel immer wieder vor Augen führen, wenn wir das nicht vergessen, sondern über den Himmel nachdenken, über den Himmel lesen, wir können die Offenbarung lesen am Ende, da wird viel davon gesagt, auch in den Briefen. Und da sehen wir, wie zielorientiert auch Petrus in seinem Leben war, zielorientiert zu leben. Und dann werden wir vom Geist geführt durch dieses Leben gehen und wenn er uns einmal abruft, dann bei ihm sein. Das ist erfülltes Leben. Und wenn du nach erfülltem Leben suchst, dann ist das nur die einzige Antwort. Erst dann, wenn du deiner Bestimmung entsprechend lebst, hast du ein erfülltes Leben und nicht anders. Wir hatten mal im Büro, ich bin in der IT-Abteilung, so einen PC stehen, aber der diente nur dazu, das Fenster aufzuhalten. Nun, der hat keine Gefühle, aber der dürfte eigentlich traurig sein. Da ist so viel Technik drin. Aber wir haben den eigentlich nur gebraucht, damit das Fenster nicht zugeht. Das ist am Ziel vorbei. Und wenn dein Leben, Gott hat dich so reich beschenkt, und wenn du nur dafür da bist, um ein Fenster aufzuhalten, aber das eigentlich überhaupt nicht deine Bestimmung ist, dann wird dein Leben so leer sein. Gott möchte dir ein erfülltes Leben geben. Und das ist dann, wenn wir das, was an uns liegt, nämlich Ja zu sagen zu dem, was Gott uns gibt und mit ihm Hand in Hand diesen Weg zu gehen. Und die wir gereift sind, wir sollen dieses erstreben, dieses im Fokus haben und nicht verschwommen, auf Nebensächliches blicken. Abschließen möchte ich mit einem Lied von Helga Winkel. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last, bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue, im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Und dann geht es auch um den Himmel. Dort werden alle Dämmerungen und alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Lass uns ausrichten auf dieses Ziel. Jetzt sehe ich gerade, das Bild ist wieder da. Der Hund. Der scheint ein Ziel zu haben. Der guckt die ganze Zeit schon dahin. Was geht in seinem Kopf vor, wissen wir nicht. Aber wir ahnen es. Ist unser Leben auch so, wenn man uns beobachtet? Der oder die hat ein Ziel vor Augen und sowas von fokussiert. Und ich weiß nicht, wohin der Hund guckt, aber wenn sich da was bewegt, das kriegt er mit. Und seine Gedanken sind da. Und wenn nebenbei was passiert, gut, vielleicht können Hunde das auch noch, aber das ist dann nicht so wichtig, sondern dieses Ziel vor Augen. Was möchtest du eigentlich in deinem Leben erreichen? Und danach wird sich entscheiden, in welche Richtung du läufst. Vielleicht noch ein Beispiel. Wir waren jetzt mit meinem Sohn unterwegs mit dem Fahrrad, wir hatten uns was Großes vorgenommen, ein paar hundert Kilometer von hier, wollten wir hin und jeden Tag schnurstracks in die Richtung. Und dann trafen wir an einer Stelle einen Mann, der, weil die Straße war scheinbar gesperrt und auch nicht, irgendwie war uns das nicht klar und er kam mit seinem Roller angefahren. Man sah ihn schon an, der kam gerade vom Badesee. Und dann kam er und sagte, nee, hier kann man durchfahren, hier ist nichts mehr gesperrt. Da ist ein See, da könnt ihr baden, das ist super. Dann sagte ich nur, jetzt nicht zu ihm, nachher zu meinem Sohn, wenn er wüsste, dass das gar nicht unser Ziel ist, dann würde er uns das gar nicht empfehlen. Wir haben keine Zeit. Wir wollen ganz weit weg und wir wollen jetzt nicht baden. Und unser Leben, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht zieldienlich sind, wenn wir baden gehen, ja, dann gehen wir baden. Dann kommen wir aber am Ziel auch nicht an, dann müssen wir uns noch nicht wundern. Ich wünsche uns, dass wir das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel, das finden wir hier in der Bibel. Lesen, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, uns nach ihm ausrichten. Und dieses Ziel vor Augen zu haben, das wünsche ich jedem Einzelnen hier. Gott segne uns. Wir stehen noch auf und ich bete noch. Herr Jesus, du bist mein Ziel. Einmal dich zu sehen, einmal bei dir zu sein, aber ich bin ja auch jetzt schon bei dir. Ich sehe dich nur nicht, aber du führst mich an der Hand. Und du zeigst mir Dinge, die ich in meinem Leben tun kann, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ich bin dir dankbar, dass du das Leben mit Sinn erfüllst und bitte dich für jeden, der diesen Fokus auf dich vielleicht verloren oder noch nie hatte. Ich danke dir dafür, dass du selbst zielorientiert gewesen bist und in Gethsemane nicht aufgegeben hast, sondern uns die Rettung gegeben hast, damit wir durch Gnade, durch den Glauben gerettet werden können. Hab Dank dafür. Amen. Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Und du hast zu Aaron gesagt, wenn ihr das Volk Israel segnet, so sollt ihr sagen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Im Segen Gottes in die neue Woche, haltet das Ziel vor Augen. Einen schönen Sonntag noch. Im Frieden Gottes.